mit Sabine Böhler. Guten Morgen. Grüß Gott. Willkommen im Programm von Radio Horeb. Heute in der Lebenshilfe die Naturheilpraxis mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Das Thema der nächsten Stunde: Rheuma, Gichtarthrose ganzheitlich betrachtet. Liebe Zuhörer, heute erfahren Sie nicht nur, wie die Schmerzen bei Rheuma, Gicht und Arthrose naturheilkundlich behandelt werden können, sondern bei der ganzheitlichen Betrachtung geht es uns heute darum, ja, wo liegen die Ursachen des Gichtanfalls? Wieso kommt es jetzt schon wieder zu diesem Rheumaschub? Wo sind die Ursachen dieses chronischen arthritischen Schmerzes? Sie merken schon, wir gehen die nächste Stunde auf Ursachenforschung. Also wir schauen nach und helfen dabei. Wir schauen nach, ob die Störungen im gesamten Organismus liegen können und somit Rheumagicht und Arthrose-Schmerzen auslösen. Heute erfahren Sie, liebe Zuhörer, wie der Naturheilkundler sozusagen nachforscht, um anschließend einen sogenannten ganzheitlichen Therapieansatz zu entwickeln. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit meinem Studiogast, dem Heilpraktiker und Gesundheitsberater Andreas Groß. Grüß Sie Gott.
Grüß Sie Gott, Frau Böhle, und auch grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Andreas Groß, liebe Zuhörer, er ist seit mehr als 15 Jahren Heilpraktiker. Im medizinischen Bereich ist er sogar schon seit mehr als 25 Jahren tätig. Zu seinen Schwerpunkten gehört die Schmerztherapie, die Ausleitungs- und Entgiftungstherapie. Herr Groß, heute haben wir uns ja ein großes Themenfeld ausgesucht, den sogenannten rheumatischen Formenkreis. Denn das Rheuma, das kennt der Mediziner ja eigentlich in dem Sinne nicht. Was ist denn Rheuma, wie es der Volksmund gerne benennt?
Der Begriff Rheuma ist eigentlich ein relativ kleiner Begriff, hinter dem sehr viele Schicksale kranker Menschen stehen. Dieser Sammelbegriff beinhaltet ein sehr komplexes Bild, ein sehr komplexes System von Krankheiten, deren Entstehung, der Verlauf und auch die Symptomatik sehr unterschiedlich sind, sehr komplex sind. Die Beschwerden bei rheumatoiden Erkrankungen oder eben Krankheiten, die zum rheumatischen Formenkreis gerechnet werden, diese Krankheitssymptome können an vielen Stellen des Körpers auftreten. Bekannt sind natürlich die Gelenke, aber auch in den Muskeln, in den Sehnen und in den Weichteilen können sie auftreten. Dort spricht man häufig auch von Weichteilrheumatismus, Fibromyalgie zum Beispiel wird dazu gezählt, aber auch an Gefäßen und Organen können rheumatoide Veränderungen auftreten und zu starken Schmerzen führen.
Und was all diese Erkrankungen, die zum rheumatischen Formenkreis gehören, die wir als Rheuma bezeichnen, was sie sicherlich alle gemeinsam haben, das sind starke Schmerzen.
Ja, das ist richtig. Das Problem bei den rheumatoiden Erkrankungen liegt eben in diesen teilweise massiven Schmerzschüben, die auftreten können. Es gibt Erkrankungen mit Dauerschmerz, die beginnen in der Früh, zum Beispiel mit dem Anlaufschmerz. Man hat Steifigkeit in den Gelenken, man hat Schmerzen in den Gelenken, Schwellungen in den Gelenken, zum Beispiel der Fingergrundgelenke bei der Polyarthritis, einer entzündlichen Form des Rheumas. Die Not liegt aber auch im Bereich der Behandler, also der Rheumatologen, der Ärzte und aber eben auch der Heilpraktiker, da dieses Krankheitsbild ja nicht nur die fachliche Kompetenz erfordert, sondern es erfordert auch vom Behandler Geduld und vor allen Dingen einen therapeutischen Einfallsreichtum. Man muss die Therapie immer wieder individuell überprüfen und anpassen, denn hinter Rheuma stecken ja nicht nur die Symptome, sondern da unten drunter liegt ja wie bei so vielen anderen Erkrankungen auch eine oft nicht erkannte Ursache.
Und um die Ursachenforschung geht es uns heute im Schwerpunkt in unserer Sendung Naturheilpraxis Rheuma, Gicht, Arthrose, wenn wir sagen, wir wollen es aus ganzheitlicher Sicht betrachten. Aber eigentlich geht es doch dem Patienten, wenn er zu Ihnen kommt, Herr Groß, doch meist darum, Hauptsache die Schmerzen sind weg, oder?
Das ist richtig. Der Schmerz löst natürlich bei vielen der Betroffenen einen immens hohen Leidensdruck aus. Die Zielsetzung, das oberste Therapieziel, ist ja die Schmerzbekämpfung und auch die Hemmung der sogenannten Progredienz, also das Fortschreiten der durch die rheumatischen Veränderungen eintretenden Schädigung, zum Beispiel an Gelenken oder an Sehnen oder Muskelstrukturen. Und medizinisch-wissenschaftlich betrachtet ist ja sind die Ursachen ja nicht endgültig erforscht. Vieles liegt da noch im Unklaren. Man weiß, es gibt autoaggressive immunologische Prozesse, die können diese postinfektiösen Erkrankungen können ausgelöst werden durch Streptokokkeninfektionen. Es gibt aber auch durch statische Fehlbelastungen, rheumatoide Überlastungen an Gelenken, die dann eben auch in eine Arthritis, in eine Entzündung führen können. Man weiß, dass hormonelle Einflüsse eine große Rolle spielen. Der Naturheilkundler, der Heilpraktiker schaut sehr genau, ob es sich um eine Fokalerkrankung handelt. Fokalerkrankungen sind eben Erkrankungen, die den Ursprung, also die Ursache oft versteckt haben auf einer anderen Ebene. Man kennt ja diesen Begriff Fokus. Das können also bakterielle Herde sein, entweder im Bereich der Zähne, im Bereich der Mandeln, im Rachen oder eben auch der Nasennebenhöhlen. Diese sogenannten Störfelder können durchaus durch ein Streuen von Bakterien und deren Toxine zu massiven rheumatoiden Beschwerden führen.
Mhm. Oftmals hört man auch von Leuten, die unter Rheuma leiden, unter einem der Rheuma-Arten, dass sie sagen, ach, meine Mutter oder mein Vater hatte schon Rheuma. Inwieweit ist denn eine rheumatische Erkrankung vererbbar?
Die Vererbbarkeit wird ja immer wieder medizinisch-wissenschaftlich diskutiert. Definitiv ist die Anlage vererbbar, das heißt die Konstitution. Aber es ist jetzt nicht genetisch fixiert, wie zum Beispiel bei anderen Erbkrankheiten, wo man sozusagen in der DNA des Menschen, auf den Chromosomen dann dort Veränderungen führt oder findet, ja. Und diese Erbdisposition, die wird vererbt in Form von Konstitution. Es gibt ja verschiedene Konstitutionen. Gerade bei rheumatoider Anlage findet man bestimmte Zeichnungen, also es gibt im Bereich der Irisdiagnostik dort konstitutionelle Hinweise, die eben darauf hindeuten, dass zum Beispiel in früheren Generationen tuberkulinische Krankheiten abgelaufen sind oder dass eben Gicht oder Polyarthritis schon in der Familie vorhanden war. Man findet dann immer wieder auch in den Nachkommen Tendenzen, die sich nicht zwangsläufig in diese Krankheitsbilder wie Rheuma, Polyarthritis oder Gicht entwickeln müssen, wenn bestimmte Lebensformen, bestimmte Regeln eingehalten werden. Das heißt, als Beispiel, wenn jetzt jemand die Gicht in der Familie hat, also die erhöhte Harnsäure und die sogenannte Harnsäurediathese, die Neigung zu dieser Stoffwechselstörung, und er lebt gesund, er lebt vernünftig, kann es ohne weiteres sein, dass er diese Beschwerden nicht entwickelt. Wenn er aber seinen Organismus überlastet, schon alleine durch falsche Ernährung, kann es durchaus sein, dass er auch schon im mittleren Lebensalter Gichtsymptome zeigt.
Also kann es durchaus sein, dass ich mein Rheuma, egal welche Art ich habe, schon vielleicht durch eine Ernährungsumstellung oder durch eine Ausleitung oder durch ein recht einfaches, simples Therapieverfahren aus dem Weg räumen kann oder verbessern kann zumindest?
Die eben erwähnte Konstitution kann der Mensch letztendlich nicht verändern, aber er kann all das, was aus dieser Konstitution heraus entstehen kann, positiv beeinflussen. Wie Sie jetzt schon richtig gesagt haben, alleine durch die Ernährung können wir einen sehr positiven Einfluss auf unseren Stoffwechsel nehmen, sodass bestimmte zerstörerische, krankhafte Prozesse gar nicht erst anlaufen.
Zu den sogenannten rheumatischen Stoffwechselstörungen zählen ja Osteoporose und Gicht. Aber es gibt ja noch weitere verschiedene Arten. Wir haben ja im Titel der Sendung gesagt, wir sprechen heute über Rheuma, womit wir den rheumatischen Formenkreis meinen, Gicht und Arthrose. Differenzieren Sie doch mal bitte diese Erkrankungen.
Diese Differenzierungen sind in der Fachliteratur oft ein wenig widersprüchlich. Es gibt eigentlich zwei beziehungsweise vier Hauptgruppen. Das ist im weitestgehenden Sinne die entzündliche, rheumatische Erkrankung. Dazu zählt eben Polyarthritis, auch das rheumatische Fieber, auch der sogenannte Morbus Bechterew, eine Erkrankung im Bereich der Wirbelsäule, wo es zu starken Versteifungen, zu Bewegungseinschränkungen, Verkrümmungen kommt, die auch mit schmerzhaften Schüben einhergehen kann. Die nächste Einteilung finden wir in der degenerativen Form des Rheumatismus. Dazu zählen eben Arthrosen. Das sind Veränderungen der Gelenkstrukturen, Veränderungen im Bereich des Gelenkknorpels, aber auch Spondylarthrosen im Bereich der Wirbelsäule. Als dritte Einteilung nimmt man dann die Erkrankungen einher, die zum extraartikulären, also außerhalb der Gelenke sich befinden. Das ist der Weichteilrheumatismus. Das sind diese Tendopathien, Erkrankungen im Bereich der Sehnen und der Bänder, aber auch Myalgien, wo eben Schmerzen hauptsächlich im Bereich der Muskeln ablaufen. Die rheumatoide Myalgie ist weit verbreitet, ebenso eben auch die Fibromyalgie. Dort kennt man ja die sogenannten Tenderpoints, die dann als Schmerzdolent sich melden bei einer Untersuchung. Fibromyalgie zählt eben zu dem Weichteilrheumatismus, zu der starken Verschlackung und Verklebung der Gewebestrukturen, wo viele Stoffe, die eigentlich ausgeschieden werden müssten, im Gewebe abgelagert sind und dort zum erhöhten Schmerz führen. Als vierte Einteilung zählt man eben dann die Gicht und auch die Osteoporose zu den sogenannten rheumatischen Stoffwechselstörungen.
Wie kommt es, Herr Groß, dass diese Erkrankungen in der Regel in Schüben verlaufen?
Hinter diesem Krankheitsbild, Krankheiten des rheumatischen Formenkreises, Rheuma, Arthritis, stecken ja immer gewisse Zyklen, die werden ja auch meistens eben behandelt mit entzündungshemmenden Mitteln. Und man weiß, dass bestimmte Krankheiten bestimmte Zyklen haben, wo aufgrund einer veränderten Stoffwechselsituation, es gibt zum Beispiel auch seelische Auslöser, wo bei einem verstärkten Stress durchaus die Entzündungsneigung im Körper wieder erhöht wird und das kann einen Schub auslösen. Das kennt man bei sehr vielen chronischen entzündlichen Erkrankungen, dass eben eine Zeit lang im Körper Ruhe ist, das Immunsystem versucht, diese Entzündung in Schach zu halten bei einer bestimmten Überanspruchung des Immunsystems, zum Beispiel durch Stress oder durch Schlafmangel oder eben auch durch Ernährungsfehler, kann es durchaus sein, dass dann ein entzündlicher Schub wieder zu dieser massiven Vermehrung der Symptome führt.
Im Volksmund wird auch gerne davon gesprochen, dass wir sagen, ja, ich habe viel gearbeitet, meine Knochen sind abgenutzt. Aber jetzt frage ich mich, warum beim einen, der vielleicht Hochleistungssport betrieben hat, keine Arthrose oder Arthritis auftaucht, also kein Rheuma, und der nächste, der vielleicht eher eine sitzende Tätigkeit hatte, er ganz stark unter einer rheumatischen Erkrankung leidet. Gibt es dazu eine Erklärung?
Das ist ein wirkliches Phänomen, was man in der Praxis immer wieder findet. Ich erinnere mich da immer wieder an Patienten, die bei mir waren, wo die Kniegelenke geschwollen waren, wo die Kniestruktur, die Gelenkstruktur hochgradig deformiert war und wo letztendlich nur ein geringer oder manchmal sogar gar kein Schmerz vorhanden war. Dann gibt es wiederum die Menschen, die eine leichte Schwellung in dem Gelenk haben, die jünger sind, vielleicht so um die 30, 35 Jahre, die aus heiterem Himmel auf einmal rheumatoide Beschwerden bekommen, hochentzündlich mit massiven Schmerzen, wo also noch keine wirkliche Arthrose vorliegt. Diesen Bereich muss man ein wenig differenzieren. Arthrose letztendlich ist ja die Veränderung der Gelenkstruktur, wo also der Knorpel, die Gelenkkapsel und auch der Knochenbereich durch destruktive Prozesse zerstört werden. Das bedeutet zwangsläufig noch nicht, dass unbedingt Schmerzen oder starke Schmerzen vorhanden sein müssen. Erst dann, wenn sozusagen die Arthrose in die Arthritis übergeht, das heißt in die Entzündung dieser geschädigten Strukturen, tauchen meistens sehr massive Schmerzen auf. Aus der Sicht der Naturheilkunde betrachtet man die degenerativen Veränderungen im Bereich der Gelenkstrukturen als eine primäre Stoffwechselstörung. Man muss sich vorstellen, dass der Knorpel ja über die Gelenkflüssigkeit ernährt wird, nicht so wie ein Muskel oder wie Organsysteme über einen sehr kräftigen Blutfluss mit viel Sauerstoff und mit viel Nährstoffen, sondern diese Strukturen ernähren sich, indem sie die Nährstoffe aus der Gelenkflüssigkeit mehr oder weniger einsaugen. Das heißt, der Knorpel nimmt diese Substanzen auf und Verschleißstrukturen werden auch wieder abgegeben. Das heißt, es ist ein kontinuierlicher Austausch zwischen Nährstoffen, sogenannten Vitalstoffen und Schlackenstoffen. Und wenn innerhalb dieser Gelenkstruktur irgendeine Stoffwechselstörung vorhanden ist, zum Beispiel auch durch eine zu schwache Ausscheidung über die Niere, zu einer schlechten Entgiftung über die Leber oder zu einem zu stark verstärktes Lymphsystem, kommt es also innerhalb in dieser Gelenkstruktur zu einer primären Stoffwechselstörung, was letztendlich dann sekundär natürlich zu einer Schädigung der Gewebe führt. Dann ist der Körper nicht mehr in der Lage, diesen alltäglichen Belastungen standzuhalten. Der Verschleiß nimmt zu. Dieses Wort Abnutzung ist ja bei uns in Deutschland vor allen Dingen nicht nur in der Orthopädie, sondern auch generell das am meisten verwendete Diagnosewort. Also man hört das sehr häufig. Sehr viele meiner Patienten kommen mit einem Bericht und sagen, ja, ich war bei meinem Arzt, der sagt, ich habe eine Abnutzung. Und wenn man genau hinschaut, ist die Abnutzung eher sekundär, denn primär liegt immer eine Störung des Gelenkstoffwechsels zugrunde.
Habe ich Sie dann richtig verstanden, Herr Groß, dass Sie sagen, in der Naturheilkunde können wir darauf Einfluss nehmen, sodass eine Arthrose nicht chronisch wird, nicht in einer Arthritis endet?
Das könnte man so sagen. Im Idealfall ist es so, wenn man rechtzeitig eingreift in diese destruktiven Prozesse, kann man mit Sicherheit diese Progredienz, das heißt dieses Fortschreiten der destruktiven arthrotischen Prozesse stoppen. Oder man kann diesen Prozess verlangsamen. Ein schon weit geschädigter Knorpel lässt sich im Allgemeinen aus meiner Erfahrung heraus nur äußerst schwer aufbauen. Aber die Zielsetzung der Naturheilkunde geht ja in Richtung ganzheitliche Betrachtung. Man orientiert sich und konzentriert sich nicht nur auf das geschädigte Gelenk, sondern man schaut, was hat der Betroffene, der unter diesen Symptomen leidet, für eine Konstitution? Was hat er für Lebenssituationen? Ich bin ja auch ausgebildeter Familientherapeut. Interessanterweise findet man dort auch innerhalb der Familiensysteme sehr häufig auch manchmal destruktive Verhaltensmuster, die dann zu massiven körperlichen Verspannungen führen, die wiederum sich dann auf die Gelenkstrukturen auswirken können. Das geht dann schon in den Bereich der Psychosomatik. Ist ein ganz eigener Bereich, aber es gibt natürlich in der ganzheitlichen Betrachtung immer wieder Verbindungen zwischen Körper, Psyche. Und jeder Mensch weiß, wenn man körperlich leidet, wird die Psyche traurig, sie wird melancholisch, wir ziehen uns zurück. Umgedreht ist es natürlich auch, wenn es Prozesse innerhalb unserer seelischen Strukturen gibt, die wir nicht zum Guten, momentan nicht zum Guten wenden können, dass wir durchaus auch massive Körpersymptome entwickeln können.
Und vielleicht auch zu Aggressionen neigen.
Ja, Aggression, weil Sie diesen Begriff jetzt gewählt haben, der steht ja auch in einem engen Zusammenhang im Sinne der Psychosomatik mit rheumatoiden Erkrankungen, speziell auch der Polyarthritis. Man weiß heute aus vielen Betrachtungen, Untersuchungen, dass unterdrückte Emotionen, speziell auch unterdrückte Aggressionen im Sinne der Aufrechterhaltung unseres Selbstbehauptungstriebes, das ist ja ein Urtrieb, der uns angelegt wurde für dieses Leben. Und wenn dieser Selbstbehauptungstrieb, wenn er unterdrückt wird durch eine Reduzierung von Aggression, dann kann sich diese doch sehr teilweise kräftige emotionale Energie nach innen wenden. Es kommt zu Verspannungen innerhalb der Muskulatur, zu einem erhöhten Dauerdruck auf Gelenkstrukturen. Und das führt dann zu den schon eben beschriebenen Stoffwechselveränderungen innerhalb der Gelenkstrukturen, die dann früher oder später durchaus geschädigt werden können.
Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie die Arthrose, Arthritis und auch die Gicht, wie die Basistherapie bei den rheumatischen Erkrankungen aussehen kann, möchte ich mich mit Ihnen noch über die Gicht unterhalten. Nämlich bei der Gicht hat man ja immer den Eindruck, dass sie ganz gut in den Griff zu bekommen ist.
Die Gicht im Gegensatz zum Beispiel zur Polyarthritis gehört zu den rheumatoiden Stoffwechselerkrankungen. Die Gicht ist eher auch eine Erkrankung unserer Wohlstandsgesellschaft, weil sie sehr stark beeinflusst werden kann durch die Art und Weise, wie wir leben. Zum Beispiel Bewegungsmangel, Überangebot an Kohlenhydraten, an fetten Eiweißen führt letztendlich zu einer Überbelastung im Stoffwechsel. Bei 95% der sogenannten Gichtpatienten findet man häufig eben eine Nierenfunktionsstörung. Das heißt, die Niere ist nicht in der Lage, alle sogenannten ausscheidungspflichtigen Substanzen nach außen zu bringen. Harnsäurekristalle und Uratsubstanzen werden eben im Gewebe abgelagert und unter bestimmten Voraussetzungen kommt es dann zu dem gefürchteten Gichtanfall, wo also feinste kristalline Substanzen im Knorpel, im Gelenk zur regelrechten mechanischen Verletzung führen und zu einer sehr plötzlichen Entzündung, zum Beispiel im Zehengrundgelenk, führen können. Die Ursachen von Gicht lassen sich doch durchaus auch mit der Naturheilkunde positiv beeinflussen. Es ist ja eine Fehlregulation des sogenannten Porinstoffwechsels. Der Porinstoffwechsel ist ein ganz eigener Bereich, der eben sehr stark beeinflusst werden kann durch Leber, durch Niere, aber eben auch durch das, was wir essen. Es gibt Nahrungsmittel, die einen sehr hohen Anteil von Porin haben, die dann die Harnsäure erhöhen. Hier in Bayern ist es halt nun mal das Bier, das durchaus den Harnsäurespiegel nach oben treiben kann, je nachdem, in welcher Menge es konsumiert wird, aber auch Schweinefleisch im ganz Besonderen. Es hat ja eine hohe Fäulnisrate, es ist von seiner Eiweißstruktur dem menschlichen Fleisch sehr ähnlich, es löst sehr häufig auch allergische Reaktionen aus, beziehungsweise kann allergische Reaktionen auch verstärken, aber eben auch Sardinen, Kaffee, Schokolade, der Spargel zum Beispiel, aber auch das Hühnerfleisch, was zwar einen viel geringeren Fettanteil wie das Schweinefleisch hat, aber trotzdem die Harnsäure nach oben bringt. Und durch solche diätetischen Fehler wird die Stoffwechselsituation negativ verändert. Und die Zielsetzung ist dann eingreifen, die pflanzliche Kost vermehren, die Harnsäureausscheidung über die Niere steigern. Es gibt ein Klassiker, eine Pflanze, die jetzt gerade in den letzten Wochen sehr häufig auch durch die Medien ging. Das ist Colchicum, die sogenannte Herbstzeitlose, eine Pflanze, die dem Bärlauch sehr ähnlich sieht. Vor ungefähr 4 Wochen war ja so die Hochsaison der Bärlauchernte, eine hervorragende Heilpflanze, eine blutreinigende Pflanze und auch antibakteriell, also antibiotisch wirkende Pflanze. Und Colchicum, die Herbstzeitlose, sieht eben dem Bärlauch sehr ähnlich. Sie enthält einen Wirkstoff, das ist das Colchicin, das ist Colchicin ist ein Alkaloid. Das gibt es in Fertigpräparaten und das ist ein Wirkstoff, der die Harnsäure sehr gut und effektiv senkt, vor allen Dingen beim akuten Anfall. Aber es muss natürlich richtig dosiert werden, die richtige Medikation muss natürlich dort eingehalten werden. Das versteht sich von selbst.
Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute die Gesundheitssendung. In der Naturheilpraxis besprechen wir Rheuma, Gicht, Arthrose aus ganzheitlicher Sicht. Unser Gast ist Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker aus Taufkirchen bei München. Herr Groß, jetzt haben wir schon über die Ursachen von Rheuma und Arthrose gesprochen, von der Gicht. Und nun wollen wir darüber nachdenken und von Ihnen hören, wie denn so eine Basistherapie, also wenn ein Patient zu Ihnen kommt, wie Sie dann überhaupt an die Therapie herangehen. Wir haben ja schon gehört, für Sie als Naturheilkundler ist ganz wichtig, auf Ursachenforschung zu gehen. Wo können die Ursachen, wo könnten sie liegen und wie behandeln Sie sie dann?
Die Betrachtung von rheumatoiden Erkrankungen ist, man kann sagen, sehr komplex aufgrund dieser sehr ausgeprägten Symptomatiken, die eben sehr individuell und sehr verschieden sind. Das erfordert eine wirklich genaue Arbeit, das heißt eine von der Zeit her ausreichende Anamnese. Man muss genau differenzieren, was verschlimmert bei dem Betroffenen das Rheuma. Ist es die Kälte, ist es die Wärme, ist es die Bewegung oder ist es die Ruhe? Es gibt Menschen, die sagen, ich bewege mich aus dem Schmerz heraus. In der Früh, die erste halbe Stunde, habe ich Schmerzen und umso mehr ich mich bewege, wird es leichter. Dann gibt es wiederum Menschen, die sagen, umso mehr ich mich bewege, umso schlimmer wird es. Während andere auf Kälte positiv reagieren, sagen die anderen, Kälte verschlimmert alles, ich brauche die Wärme. Also man merkt, alleine in dieser Differenzierung steckt schon die Notwendigkeit für eine genaue Untersuchung. Die Konstitutionstherapie zielt ja auf die Differenzierung darauf ab. Das ist eine Basistherapie. Wir kennen ja die sogenannte lymphatische Konstitution. Das sind Menschen mit meist blauen Augen. Und diese Menschen therapiert man in allererster Linie über das Lymphsystem und über das Nierensystem, während die zweite Konstitution, die hämatogene Menschen sind mit dem meist braunen Auge. Das heißt, es sind Menschen, die über das Lebersystem und über das Blutsystem behandelt und therapiert werden sollten. Die dritte Form ist die dyskratische. Der Name Dyskrasie ist ja geprägt aus dem Bereich der Humoralpathologie. Auch von der heiligen Hildegard wurde dieser Begriff oft verwendet. Dort geht es sozusagen um die Entlastung der Körpersäfte. Zum Beispiel weiß man ja, dass Menschen, die unter rheumatoiden Erkrankungen leiden, auch im Sinne der Dyskrasie unter der Schwarzgalle leiden, das heißt einer hochgradigen Verschlackung. Und diese Menschen müssen eben dann auch über die sogenannten Körpersäfte entlastet werden. Die Grundregulation ist wichtig, das heißt die Betrachtung aller Faktoren, die dazu führen können, das heißt entzündliche Faktoren, das kann eben, können eben die Zähne sein, wo dort ein toter Zahn auf Eiter steht, er selber projiziert im Kieferbereich keinen Schmerz, aber ein Zahngranulom, ein Bereich, der mit hochtoxischen Bakterien angesiedelt sind, streut. Es gibt ja direkte nervliche Verbindung von jedem Zahn in den Trigeminusast und der wiederum verbindet sich dann mit dem Gehirn auch über das periphere Nervensystem und dort können Schmerzen über neurologische Kanäle, also über Nervenstränge direkt auch zum Beispiel an ein Knie projiziert werden. Und nur selten wird dann daran gedacht, wenn der Knieschmerz stark ist, dass dieser Schmerz auch von einem Zahn oder von einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung kommen kann. Man betrachtet auch bei Menschen, die unter Rheuma leiden, die Statik. Sehr viele Fehlstellungen im Bereich der Wirbelsäule können über Komprimierungen der Nervenwurzeln auch Organsysteme abschwächen. In diesem Fall muss man dann osteopathisch oder chiropraktisch die Statik, soweit es machbar ist, korrigieren. Es gibt eine andere Form, die sehr effektiv ist. Das sind diese Ausleitungsverfahren, wo also wirklich über Körpersubstanzen Gifte und entzündungsverursachende Substanzen ausgeleitet werden. Es ist die Therapie mit den Schröpfgläsern, also eine seit Jahrtausenden bewährte manuelle Behandlungstechnik, auch das sogenannte Bauen-Scheitieren, wo die Haut mit feinsten Werkzeug, da gibt es spezielle Vorrichtungen, leicht eingeritzt wird und anschließend kommt dann ein spezielles Öl darauf, was eben Quaddeln entwickelt und über diese Quaddeln, über diese Lymphe, die vermehrt produziert wird, werden dann bestimmte Sachen abgeleitet.
Jetzt haben wir schon einiges gehört über bewährte naturheilkundliche Behandlungsmethoden bei Rheuma, Gicht und Arthrose. Aber Herr Groß, jetzt lassen Sie uns doch noch wissen, auf eine wie lange Zeit muss ich mich denn da als Patient einrichten? Wie lange wird denn so eine Therapie dauern? Oder brauche ich, so wie ich eine chronische Erkrankung habe, muss ich mir eingestehen, dass ich wahrscheinlich ein Leben lang vielleicht mich naturheilkundlichen Therapien neben der Schmerztherapie, neben der Dauermedikation einstellen muss?
Also in meinem inneren Herzen als Heilpraktiker spüre ich immer einen Widerstand, wenn Menschen in der Resignation sind und glauben, dass sie nie mehr gesund werden. Allerdings muss man natürlich realistisch sein. Es kriegt Krankheitsbilder. Es gibt solche Krankheitsbilder, die sich sowohl schulmedizinisch wie auch naturheilkundlich in keinster Weise in Richtung Heilung bringen lassen. Bei Rheuma ist es so, kein Mensch kann Heilungsversprechungen geben, der therapeutisch behandlerisch tätig ist. Aber es gibt immer wieder erstaunliche Reaktionen, wo doch Patienten in die Praxis kommen und oder aus Gesprächen mit Kollegen erfährt man dann auch immer wieder solche Phänomene, wo sich ganz, ja, manchmal merkwürdige Heilungsprozesse in Gang setzen, die man selber nicht erwartet hat. Die Diagnose ist oft sehr schwerwiegend und man fängt mit einer naturheilkundlichen Behandlung an, in der Hoffnung, dass man eine leichte Veränderung zum Beispiel der morgendlichen Schmerzen innerhalb der Gelenke erreichen kann. Das schafft man manchmal schon mit einem Heiltee. Es gibt ja bestimmte pflanzliche Präparate, die hochwirksam sind. Und die Phytotherapie, das heißt die Pflanzenheilkunde, hat wieder eine ganz große Bedeutung bekommen. Lange Zeit war sie eher unterschätzt worden. Ich verschreibe in der Praxis immer wieder gern für den Patienten individuell zusammengestellte Heiltees, die dann eine Basistherapie bilden. Und diese pflanzlichen Wirkstoffe sind vor allen Dingen in der Rheumatherapie, also oft als Kardinalmittel werden sie angesehen. Sie sind oft ein Heilmittel ersten Ranges. Die Entwicklung des therapeutischen Erfolges kann man schwer vorhersagen. Es gibt, wie gesagt, Menschen, die haben eine hohe Regenerationsfähigkeit. Sie kommen schnell aus entzündlichen Schüben raus. Die Gelenke schwellen schnell ab. Die Bewegungsfreiheit tritt wieder ein. Während andere auf Behandlungen im Bereich der Naturheilkunde nur sehr schwer ansprechen. Das muss nichts damit zu tun haben, dass die Mittel zu wenig wirken, sondern dass sehr viele Menschen auch in sich sogenannte Reaktionsblockaden haben. Aus meinen Erfahrungen weiß ich, dass zum Beispiel, wenn sehr häufig mit Antibiotika behandelt wurde, dass unser Immunsystem in bestimmten Bereichen irritiert ist. Gerade Rheuma hat ja viel mit immunologischen Reaktionen zu tun. Und wenn Menschen mit bestimmten Wirkstoffen behandelt werden, ist der Organismus oft nicht in der Lage, auch adäquat auf diese Wirkstoffe zu reagieren, weil zum Beispiel ein Antibiotika durchaus immunologische Blockaden setzen kann. Also da geht es zum Beispiel darum, erst einmal aufzufinden, gibt es einen Fokus, gibt es ein Störfeld, gibt es eine Blockade. Und interessanterweise, wenn diese Faktoren dann beseitigt wurden, setzen sehr häufig sehr positive Reaktionen ein, wo zwar ein schon geschädigter Knorpel sich nicht mehr regenerieren lässt, aber wo zum Beispiel eine Entzündung innerhalb einer Gelenkstruktur oder einer Weichteilstruktur, zum Beispiel bei Fibromyalgie oder bei dieser rheumatoiden Muskelerkrankung, durchaus diese Entzündung sich dann rauslösen kann und die Symptome dementsprechend sich dann auch verbessern.
Herr Groß, was sagt denn der Naturheilkundler zur Behandlung mit Cortison, gerade wenn wir über die rheumatischen Erkrankungen sprechen?
Cortison ist ja im Bereich der Rheumatologie, der Schulmedizin, in den allermeisten Fällen das Mittel der Wahl bei rheumatoiden Erkrankungen, genauso wie die Voltaren-Präparate beziehungsweise der Wirkstoff Diclofenac, nach wie vor sehr umstritten. Es gab mal einen Ersatz für Diclofenac, das war damals das Vioxx. Es wurde aber dann wieder vom Markt genommen, weil einfach die Komplikationen und die Nebenwirkungen zu hoch waren. Cortison ist ein Mittel, was zwar in der Lage ist, Entzündungsprozesse im Körper zu unterdrücken, aber es hat natürlich keine wirkliche Heilwirkung. Die Problematik liegt darin, dass Cortison oft zu hoch dosiert wird, dass der Patient zu wenig begleitet wird. Das heißt, man muss immer genau schauen, ab wann wird die Cortisondosis dann auf ein absolutes Minimum gesenkt, wo es zum Beispiel nicht wieder zu einem rheumatoiden Schub kommen kann. Der Naturheilkundler weiß, Cortison ist umstritten. Es führt letztendlich zum Abbau der Knochenstruktur. Das heißt, Cortison löst Calcium aus dem Knochen heraus. Selbst bei Knochen, also Injektionen im Bereich der Knochen, wenn jetzt akute Entzündungen sind und es wurde eine Cortisonspritze an eine Sehne oder auf ein Gelenk gesetzt, es reichen manchmal nur wenige Injektionen, um die Knochenstruktur dort schon erst einmal zu schädigen. Der Körper ist natürlich regenerationsfähig, aber umso mehr Cortison und umso höher es eingesetzt wird, umso toxischer, also giftiger wirkt es auf den Organismus. Man weiß eben, Cortison zieht Calcium raus, es führt zu Knorpelschäden und die Schmerzmittel, die eben meistens parallel noch mitgegeben haben, zerstören eben häufig die sogenannte Knorpelmatrix, das heißt die Grundsubstanz innerhalb der Knorpelstruktur. Letztendlich kann man sagen, ist Cortison sicher ein Mittel. Ich war ja früher viele Jahre auch in der Notfallmedizin. Ich weiß, mit Cortison kann man in der Primärrettung, also in der Notfallmedizin, das Leben eines Menschen erhalten bei schweren Schädel-Hirntrauma, um einfach die Schwellung aus dem Gehirn und den Hirndruck zu senken. Genauso bei Asthma-Patienten, Status Asthmaticus, ist Cortison einfach ein Mittel, was Leben retten und erhalten kann. Da gibt es keine Diskussion über setzt man es ein oder nicht. Aber es wird meiner Meinung nach gerade bei Schmerzerkrankungen oder auch in der Rheumatologie viel zu schnell eingesetzt, um nicht vorher mal zu schauen, besteht die Möglichkeit, den Darm zu sanieren, besteht die Möglichkeit, die Nieren zu aktivieren. Und ja, das muss man auch noch sagen, Cortison, wenn es einmal gegeben wurde, lagert sich in der Grundsubstanz sehr stark ab. Das heißt, selbst wenn Cortison über viele Jahre nicht mehr eingenommen wurde, kann es sein, dass es immer noch zu einer Art Vergiftungssymptomatik führt.
Das heißt, da ist dann auch wieder eine Ausleitung, eine Entgiftung angezeigt.
Ja, das ist notwendig dann.
Vielen Dank bis hierher, sage ich zu Andreas Groß. Er ist unser Gast heute hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Gleich geht es weiter mit unserer Naturheilpraxis Rheuma, Gicht, Arthrose aus ganzheitlicher Sicht betrachtet. Hörer bringen sich ein bei Radio Horeb in der Gesundheitssendung. Frau Kern aus Mühldorf hat uns erreicht. Ich grüße Sie.
Grüß Sie. Ich habe eine Frage zu der Fibromyalgie. Ich habe sie schon sehr lange. Ich behandle mich jetzt immer mit Teufelskralle, mit den Kapseln und mit diesen Schwefelprodukten, hätte ich mal gesagt, Lympataren. Aber irgendwie kriege ich es nicht ganz in den Griff. Das kommt immer wieder in Schüben ganz stark, so richtig bewegungsunfähig und ganz schlimm. Ich habe mit dem Häuschen rum immer so zu tun und mit der Spinalkanalstenung. Starke Bewegungsschmerzen.
Das ist natürlich Fibromyalgie, ein Krankheitsbild, was man nicht mit einem einzigen Präparat in den Griff bekommen kann. Diese Teufelskrallenpräparaten zielen ja hauptsächlich auch auf Gelenkbeschwerden ab. Bei der Fibromyalgie muss man therapeutisch tiefer eingreifen, weil bei diesem sogenannten Weichteilrheumatismus die Gewebestrukturen teilweise sehr belastet sind mit Reizstoffen, also mit übersäuernden und auch entzündungsfördernden Substanzen. Und die müssen ausgeleitet werden. Das heißt, die sogenannten Tender Points, die Schmerzpunkte, die findet man bei Fibromyalgie-Patienten manchmal sehr ausgeprägt, manchmal weniger. Es ist natürlich nur eine Hinweisdiagnostik, um den Verdacht vielleicht dann bestätigt zu bekommen. Aber Fibromyalgie erfordert bei der Basisbehandlung im Sinne der Naturheilkunde immer ein tiefes Eingreifen in den Stoffwechsel, alle Ausleitungsorgane, das heißt die Entgiftung über die Leber, die Ausscheidung über die Niere muss optimiert werden, die Lymphe muss entlastet werden, die sogenannte menschliche Matrix, die Grundsubstanz muss freigemacht werden, damit der Körper in der Lage ist, eben auch Nährstoffe in diese Weichteilstrukturen einzubringen, um dort letztendlich diese entzündlichen Faktoren auch zu beseitigen.
Was können Sie mir da empfehlen, außer Brennnessel? Muss man schon so trinken als Tee?
Gut, Brennnessel ist natürlich eine Kardinalpflanze bei der Behandlung von rheumatoiden Erkrankungen. Man muss sie hochdosieren, aber auch kombinieren. Wenn man zum Beispiel einen Heiltee verwendet mit Brennnessel, dann sollte man bei Schmerzerkrankungen auch die Weite mit einbeziehen, aber auch den Löwenzahn. Bei Fibromyalgie hat sich auch ganz gut der indische Weihrauch bewährt, also die seit über 3000, fast 4000 Jahren bekannte Pflanze, kommt aus der ayurvedischen Medizin, ist ja so ähnlich wie die Humoralpathologie der Hildegard auch zu sehen. Es gibt natürlich verschiedene einzelne Präparate, die man einsetzen kann, aber es erfordert wirklich ein tieferes Eingreifen.
Braucht man guten Naturheilkontinenten, der wo sowas versteht von allem.
Entweder suchen Sie sich jemand, vielleicht über den Fachverband der deutschen Heilpraktiker in Ihrem Gebiet, wo Sie leben.
Ja, ich glaube, da würde ich gleich mal viel sicher nehmen.
Ja, also Fibromyalgie ist ein Schwerpunkt in der Praxis, aber eines kann man natürlich auch für alle anderen Mithörer schon sagen, es ist schon ein Krankheitsbild, was über einen sehr, sehr langen Prozess entsteht.
Das ist schon über 15 Jahre,
genau.
Bis man schon einmal festgestellt hat, ne, das dauert ja alles. Ja, dann werde ich mich mal damit auseinandersetzen, dass man sowas Spezielles zum Entgiften, also ich habe jetzt schon die Chlorella da, das ist Wasseralge, ne?
Aber also holen sich auf jeden Fall eine therapeutische Begleitung. Es gibt natürlich heute viele Möglichkeiten, um sich ein gutes, auch fachlich gutes Wissen anzueignen. Mhm. Aber letztendlich, wie sagt man immer, das Auge selbst kann sich nicht sehen. Das heißt, wir erkennen an uns selbst oft nicht die Möglichkeiten. Mhm. Und man braucht ein Gegenüber, mit dem man in einem fachlichen Austausch ist. Also ich freue mich immer über Menschen, die unter Krankheiten leiden, wenn sie eigenverantwortlich nach Wegen suchen, um ihre Krankheit letztendlich zu verlieren. Aber gerade beim Fibromyalgie-Syndrom erfordert das ein therapeutisches Eingreifen und eine Arbeit.
Okay. Und jetzt habe ich noch eine Frage mit Schüsslersalzen. Mhm. Ist das auch was? Kommt man da vorwärts? Da habe ich mir jetzt immer so eingelesen. Nimmt es auch immer zeitweise?
Also die Schüsslersalze, die sind in den letzten Jahren wieder sehr gut vermarktet worden. Es sind ja diese 12 Basis-Mineralien.
Ich habe auch noch die anderen 6.
Ja, und es ist sicher eine unterstützende Maßnahme, aber mit den Schüsslersalzen allein werden sie natürlich der Fibromyalgie nicht Herr werden. Ja. Aber es ist sicher eine Möglichkeit, wo man in den Mineral- und Spurenelementhaushalt des Organismus eingreifen kann.
Gut. Frau Kern, vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, wir wünschen Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Aus Erfurt ist nun Herr Gebhardt am Telefon. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Gebhardt.
Ich bin erstmal sehr dankbar, dass ich hier durchgekommen bin. Ich bin seit Jahrzehnten an Multiple Sklerose erkrankt und hätte eine Frage, was habe ich da für Chancen in der Naturheilmedizin?
Also MS ist ja vom Krankheitsbild her nicht direkt zuzuordnen zu den rheumatoiden Erkrankungen, sind eher so diese neurologischen Erkrankungen, wo es einfach zu einer Schädigung im Bereich der Nervenstrukturen kommt. Ja. Die Ursache ist nicht klar bekannt. Es gibt natürlich aus der Sicht der Naturheilkunde immer wieder Bestätigungen, die man findet, zum Beispiel Schwermetallbelastungen können in Multiple Sklerose hineinführen, aber eben auch andere toxische Substanzen. Das erfordert immer ein genaues Suchprogramm, wo man Schritt für Schritt analytisch immer mehr den Stoffwechsel unter die Lupe nimmt und schaut, wo bei Multipler Sklerose eventuell Faktoren sein können, die eben dazu dann geführt haben, dass es zu dieser Nervenschädigung kommt.
Ja.
Also alleine ist es da schwierig. Ich weiß, wenn man unter Krankheiten leidet, die man lange schon hat, dass man teilweise sehr einfallsreich wird. Also ich kenne einige Patienten, die immer wieder mit neuen Sachen kommen, wo ich dann sage, oh, das ist interessant, das kannte ich noch nicht, das nehme ich einfach in mein therapeutisches Konzept mit rein.
Ja.
Aber wie gesagt, es erfordert, ähnlich wie bei dem vorigen Fall, mit Fibromyalgie auf jeden Fall eine therapeutische Begleitung.
Ja. Alles Gute für Sie, Herr Gebhardt.
Ja,
herzliche Grüße nach Erfurt.
Ja, ich danke Ihnen.
Auf Wiederhören.
Danke, Wiederhören.
Frau Tschech aus München, grüß Sie Gott.
Hallo, grüße Sie. Bei mir ist es so, ich bin eine Krebspatientin, habe also schon seit 2002, bin mit Eierstockkrebs, bin zweimal schon operiert worden, Chemotherapien etc. Jetzt bin ich momentan so, ich war also kurz vorm Darmverschluss schon, bin jetzt mit Cortison behandelt und mit Morphin und Schmerzmitteln. Und jetzt ist meine Frage, nachdem ich das vom Cortison jetzt gerade gehört habe, dass man das langfristig, muss ich das ja jetzt wahrscheinlich Dauermedikation nehmen, dass der Darm nicht wieder zugeht. Jetzt habe ich mir gedacht, ich fühle mich insgesamt sehr gut, ob ich parallel dazu noch eine Ausleitung machen soll, ob das Sinn macht, das war meine Frage.
Also Herr Tschech, es ist ja schon mal erfreulich, dass Sie sich trotz dieser ganzen hochwirksamen Substanzen noch gut fühlen.
Ja.
Das ist immer wieder erstaunlich, dass die Menschen das ganz unterschiedlich, sagen wir mal, verkraften. Aber es ist schon, wie Sie gesagt haben, richtig. Sie brauchen auf jeden Fall parallel eine Ausleitungstherapie, wo einfach die ganzen Nebenwirkungen, die ganzen hochwirksamen Substanzen, die eben dann im Körper sich ablagern, auch wieder ausgeschwemmt werden.
Ja,
weil irgendwann ist mal, wie man so sagt, das Fass voll, da geht nichts mehr rein und dann kommt meistens auch ein Zustand, wo man sich dann eben auch nicht mehr gut fühlt.
Ja, weil die Nierenfunktion ist ohnehin auch schon sehr eingeschränkt, also da müsste man auf jeden Fall, also das würde dann auch Sinn machen, das würde dann auch die Wirksamkeit vom Cortison nicht negativ beeinflussen.
Nein, es könnte sogar sein, was ich auch sehr häufig feststelle, dass wenn man zum Beispiel, wie in Ihrem Fall, die Nierenfunktion optimiert, da gibt es verschiedene Heilpflanzen, also die Brennnessel ist natürlich auch ein Favorit, aber eben auch die Solidago, also die kanadische Goldrute, wie auch viele, viele andere Pflanzen, die man einsetzen kann. Und wenn die Nierenleistung sich verbessert, das heißt, wenn der Körper in der Lage ist, auch solche chemisch hochwirksamen Substanzen auszuschwemmen, ja, dass die Dosis vom Cortison dann auch erfreulicherweise herabgesetzt werden kann.
Okay,
wichtig ist, nicht einfach radikal abbrechen, sondern Cortison muss ausgeschlichen werden.
Ja,
es macht natürlich,
ich kriege das ohnehin über so eine Schmerzpumpe, also ich kriege das ohnehin über Porzer.
Ja.
Also das muss sowieso dann, wenn...
Gut.
Ja.
Okay.
Ich danke, ja.
Wir danken auch für Ihren Anruf und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Dankeschön. Viel Kraft. Auf Wiederhören. Ja, Herr Groß, jetzt haben Sie ja schon Heilpflanzen angesprochen. Lassen Sie uns vielleicht noch zum Abschluss der Sendung die bewährten Heilpflanzen bei Rheuma, Gicht und Arthrose besprechen.
Ja, die Heilpflanzenkunde, die sogenannte Phytotherapie, ist bei der Behandlung rheumatoider Erkrankungen so eine Kardinalmethode. Es gibt die sogenannten fünf Favoriten. In allererster Linie zählt dazu Annika, das Annika Montana, die wunderbare Pflanze hier in den Bayerischen Alpen. Je eher überhaupt bei rheumatoiden Erkrankungen die naturheilkundliche Therapie angesetzt wird, umso besser sind dann auch die Ergebnisse. Der Wirkstoff der Annika-Pflanze kann sowohl innerlich als Tinktur mit Verdünnung eingenommen werden, wie aber auch parallel äußerlich, zum Beispiel wenn es einen Schub gibt oder bei entzündeten Gelenken, kann eine Annika, ein Annika-Wickel, zum Beispiel dieser schöne wärmeentziehende Wickel nach Kneipp, wenn das Gelenk ein gewisses Sitzegefühl signalisiert, angewandt werden. Innerlich nimmt man feuchtes Leinentuch und äußerlich kommt das trockene Wolltuch dann drüber. Und dieser sogenannte wärmeentziehende Wickel nach Kneipp ist ein Segen, wenn er in Annika getränkt ist. Die zweite Pflanze, die ein wenig in Vergessenheit geraten ist, weil man sie mit einem Medikament ersetzen konnte, ist Salix frangelis, die Weide. Sie enthält speziell die Weidenrinde, einen Wirkstoff, die sogenannte Salicylsäure. Daraus wurde dann die Aspirinpräparate entwickelt. Das ist ein Wirkstoff, Acetylsalicylsäure, ist also im Grunde genommen ein Wirkstoff, wie auch in der Weide, nur ist er synthetisiert, demzufolge auch aggressiver auf den Organismus. Die Weide kann getrunken werden, hochdosiert, und zwar so weit, wie man es einfach individuell vom Magen verträgt. Der Magen signalisiert dann schon auch ein gewisses Schmerzgefühl, dann geht man mit der Dosis runter, aber letztendlich ist dieser Wirkstoff der Weidenrinde entzündungshemmend, schmerzlindernd und auch abschwellend. Auch kann man es einsetzen als Fußbad, zum Beispiel bei Gichtanfällen. Es gibt Monopräparate auf dem Markt, dieses Tamanibosan von Salus enthält eben Weidenrindenextrakt und mit 3 bis 2 Tabletten nach dem Essen, also immer dann, wenn im Magen schon Nahrung vorhanden ist und aufgenommen wurde, dann ist es eine ganz gute Basismethode. Die Brennnessel als Kardinalpflanze senkt ja die Harnsäure, wird eingesetzt bei rheumatisch-gichtischen Erkrankungen und ist eben auch blutreinigend, was bei allen Rheumatikern ja ganz wichtig ist. Selbst die Hildegard von Bingen hat ja die Blutreinigung immer wieder angepriesen. Sie hat ja gesagt, der Aderlass ist sozusagen der Einstieg für Heilungsprozesse, und selbst Hippokrates vor langer, langer Zeit hat eben die Heilmethoden, das heißt den Aderlass, den Entzug von einer gewissen Blutmenge, als ganz wichtiges Einstieg oder therapeutisches Einstiegsmittel gewählt, um Entzündungen aus dem Körper zu bringen. Und die Brennnessel, unterstützend noch mit Birkenblätter, ist im Grunde genommen schon eine ganz fantastische Mischung. Ergänzend kann man auch noch den Löwenzahn als vierte Pflanze vielleicht hinzufügen. Taraxacum officinalis hat so einen schönen Namen. Löwenzahn ist hervorragend geeignet für Menschen, die braune Augen haben. Das heißt, die braunäugigen Menschen, wie ich es auch bin. Ich habe selber auch braune Augen, war aber im Leben auch schon ab und zu mal blauäugig. Aber für diese braunäugigen Menschen ist es wichtig, über die Leber und über das Galle-System zu arbeiten. Und da ist der Löwenzahn eine hervorragende Pflanze. Für die Blauäugigen nimmt man dann eher auch die Ringelblume. Die Ringelblume wird ja sogar in der biologischen Krebstherapie eingesetzt als antikanzerogen. Das heißt, sie hat eben einen sehr reinigenden Infekt auf das Lymphsystem. Also der Löwenzahn sollte eigentlich bei Rheuma Tees nicht fehlen. Als fünfte Pflanze, schon seit Jahrtausenden bekannt, eben der indische Weihrauch. Auch er ist entzündungshemmend, enthält verschiedene Harze. Etwa 200 verschiedene Wirkstoffe wurden bisher dort synthetisiert. Und gerade bei rheumatoiden Schmerzerkrankungen ist eben der Weihrauch ein hervorragendes Mittel. Es gibt noch eine ganze Palette. Die Teufelskralle wurde erwähnt bei einer Frage einer Hörerin, ist eben hauptsächlich angezeigt bei den Erkrankungen, den arthritischen Erkrankungen, auch bei Morbus Bechteres, also der Arthrosis deformans, das heißt diese Veränderung der Wirbelstrukturen innerhalb der Wirbelsäule. Auch der Pockholzbaum, das Guaiacum, da nimmt man das Holz, ein sehr gutes blutreinigendes Mittel und eben hervorragend auch einzusetzen bei allen rheumatischen Erkrankungen.
Jetzt haben wir viele verschiedene Mittel und ihre Wirkweisen gehört. Sie haben jetzt über die Annika gesprochen, die Weide, die Brennnessel, klar, den Löwenzahn, der eher bei Braunäugigen blutreinigend wirkt bei Blauäugigen gegen zum Beispiel die Ringelblume. Der indische Weihrauch haben Sie erwähnt. Und dann noch den Wacholder auch, oder besser gesagt die Teufelskralle. Nun die Frage, wenn ich mich in schulmedizinischer Behandlung befinde, Herr Groß, und möchte jetzt das ein oder andere Präparat aus der Naturheilkunde für mich selbst erstmal ausprobieren. Muss ich da auf Wechselwirkungen achten?
Also das Schöne an der Naturheilkunde ist, dass man im Gegensatz zu den schulmedizinisch-synthetischen Mitteln mit bei weitem nicht mit Wechselwirkungen oder mit Nebenwirkungen in einem hohen Maße rechnen muss. Natürlich haben auch pflanzliche Wirkstoffe eine gewisse Grenze, zum Beispiel eben bei Einnahme der Weidenrinde kann das vom Magen her dann begrenzt werden. Es gibt verschiedene andere Substanzen, wie schon in vielen meiner Sendungen erwähnt, die Zusammenarbeit zwischen der Schulmedizin und den Heilpraktikern sollte eben im Interesse des Patienten praktiziert werden. Und da ist es wichtig, sich untereinander abzusprechen. Was ist die Diagnose? Wie sieht das Krankheitsbild des Betroffenen aus? Was wurde schulmedizinisch bisher eingesetzt? Wie war der Behandlungserfolg? Und dass man dann in diese Nische, die eben die Schulmedizin nicht ausfüllt, und die kann eben oft sehr groß sein, dass man dort eingreift mit dieser alternativen biologischen Therapie. Viele alte Heilpflanzen sind in Vergessenheit geraten, die heute mit modernsten technischen Untersuchungsmethoden dann in ihrer Wirksamkeit bestätigt werden. Wir haben leider ein wenig das Vertrauen in diese Kräfte der schöpferischen Natur verloren, aber auch die Pharmaindustrie weiß, dass es sehr viele wirksame Substanzen innerhalb der Pflanzenwelt gibt, die bei weitem effektiver sind als chemische Substanzen. Die Zusammenarbeit ist also wichtig und parallel schauen, wie ist die Stoffwechselbelastung, zum Beispiel durch Medikamente, wie kann man diese Stoffe herausbringen, welche Organsysteme werden überlastet durch Medikamente, zum Beispiel die Leber oder die Niere, wie kann man dort wieder die gesunden Funktionen herstellen, damit einerseits die schulmedizinischen therapeutischen Ansätze dort auch besser abgefangen werden können und damit natürlich der Behandler auch weiß, dass er, also der schulmedizinische Behandler, dass er weiß, dass er einen naturheilkundlichen Kollegen an seiner Seite hat, der eben dann bestimmte Dinge ergänzt, sodass es letztendlich das Beste zum Wohl des Patienten ist.
Wir danken Ihnen, dass Sie unser Gast waren. Für alle Hörerinnen und Hörer, die Kontakt aufnehmen möchten mit Herrn Groß, er hat eine Webseite www.wiedergesund.de, also die Webseite von Herrn Groß, www.wiedergesund.de. Informationen zur Sendung und zu meinem heutigen Gast finden Sie auch auf unserer Homepage von Radio Horeb, www.horeb.org. Wenn Sie lieber telefonieren, dann rufen Sie doch einfach meine Kollegen vom Hörerservice an. Die Rufnummer 0700 7525 7525, die deutsche Vorwahl 0049. Sie können sich die Sendung downloaden im Internet oder Sie können sich auch eine CD bestellen. Mein Name ist Sabine Wöhler. Ich wünsche Ihnen einen guten und reich gesegneten Tag.